mich mal noch vordrängen.
Ja, bitte, bitte.
Ich glaube, ich muss jetzt doch was sagen. Eigentlich wollte ich schon in der ersten Stunde was sagen. Aber der Text, der spricht mir so aus dem Herzen, der mich im Leiden getröstet hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, der meinen Mund wieder fröhlich macht, der mich vom Tod errettet hat. Als ich vor vielen Jahren mit dem Elias schwanger war, da wurde bei mir Hepatitis B festgestellt. Manche wissen vielleicht, was das heißt. 15 Jahre hat man mir noch gegeben. War für mich ein großer Schreck. Wir haben versucht, damit umzugehen. Als ich vor 5 Jahren Krebs hatte, kam das wieder neu hoch. Ich musste auch da eine Behandlung extra machen. Und diese Woche habe ich den Befund gekriegt von der letzten Untersuchung. Und da sagt der Arzt, es ist nichts mehr nachweisbar.
Halleluja.
Ich will euch das einfach mal sagen, wie groß Gott ist und was er kann.
Liebe Gemeinde, ich bin nun das zweite Mal hier und bin wieder überrascht. Erstens, diese Stille vor dem Gottesdienst ist für mich fast ein mittleres Wunder. Was habe ich versucht in meinem Leben, Stille reinzukriegen? Ich erinnere mich an eine Situation, meistens die zu spät kommen, die waren dann noch am lautesten. Und dann habe ich den Gottesdienst begonnen und habe gesagt, lasst uns miteinander beten. War erstmal ein Schock, aber es ist dann Ruhe eingetreten. Das Zweite, was mir hier aufgefallen ist, dass ihr Gelegenheit gebt, dass sich die Talente musikalischer und technischer Art entfalten können. Ich sehe immer andere Leute. Ist auch was Schönes. Auch, dass die Möglichkeit gegeben ist, Zeugnis zu geben von dem, was man mit Jesus erlebt hat, gehört einfach in die Gemeinde mit hinein. Dass wir teilhaben an dem, was Gott dem Einzelnen tut. Vielen Dank für die Einladung. Wollen wir mal mit der Technik beginnen? Wir geben Ihnen noch ein Stückchen Zeit der Gnade. Ne? Aber es ist nicht so einfach, mit der neuesten Technik klarzukommen. Aha, schönen Dank. Das ist also das Thema, über das ich heute mit großer Freude sprechen möchte, nämlich wir bezeugen Gottes Großtaten der Auferweckung und der Rettung. Vielleicht stößt sich mancher schon daran an der Reihenfolge, aber es ist eine Tatsache, wenn Jesus gekreuzigt wäre und Gott hätte ihn nicht auferweckt von den Toten, wären wir hier nicht. Dann würden wir alle weiterhin diesen atheistischen Grundsatz glauben, mit dem Tod ist alles aus. Aber nun hat Gott eine Großtat getan. Er hat Jesus in seiner Macht und Herrlichkeit auferweckt von den Toten. Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, ist er erlebbar. Und ich hoffe, dass hier Menschen sitzen, die genau wissen, mir ist Jesus begegnet. Als ich meinem Sohn gesagt habe, Junge, du musst dich bekehren, sagte Vati, du kannst mir erzählen, was du willst. Wenn mir Jesus nicht persönlich begegnet, sage ich, gut, dann werde ich beten. Auf dramatische Art und Weise hat Gott das getan. Gestern hat er eine Predigt geschickt, die er uns Eltern gehalten hat. Aber keine Moralpredigt, sondern Auslegung aus dem Worte Gottes und wir beide haben gestaunt und er hat diese Predigt in der Gemeinde in Leipzig gehalten. Das ist Gott möglich, das ist das Frohmachende und das ist das Schöne. So, jetzt habe ich hier eine Technik. Kurze Hinführung zum Thema. Ich bekam eine Pressemeldung aus Hamburg in die Hand, die schon ein paar Jahre her ist. Und da stand darin, Nur rund die Hälfte der Deutschen, also 54%, weiß, dass Jesus am Karfreitag gekreuzigt wurde und an Ostern auferstand. Bei den Katholiken sind es immerhin noch 67%, bei den evangelischen Konfessionen 61%. 12% wussten überhaupt nicht, was am Karfreitag und an Ostern geschah. Und in den neuen Bundesländern waren es sogar 28%. DDR-Atheismus, die Saat ist aufgegangen. Das muss uns bewusst sein. Deutschland ist längst ein Missionsland geworden. Das christliche Abendland ist beerdigt. Das sind die Fakten, mit denen wir es im alltäglichen Leben zu tun haben. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, uns mit dieser frohen Botschaft, dass Gott Jesus auferweckt hat, von den Toten zu befassen. Das sind alles Dinge, die ihr wisst, aber sie sollen aufgefrischt werden. Und vielleicht mal aus Gesichtspunkten, die so nicht ganz üblich sind. In unserer Gemeinde eine Schwester, die war zu einer Frauentagung, wo Pastoren Frauen zusammen waren. Und dann kam sie ins Gespräch mit einer Pfarrersfrau und sie hat dann so ganz begeistert von dem Glauben an Jesus gesprochen und dass Gott ihn auferweckt hat, dass Jesus lebendig ist. Da guckt die Pfarrersfrau sie an, so von der Seite und sagt, das glauben Sie noch? Das ist der Text, um den es heute gehen soll. Aus Römer, Kapitel 10, Vers 9. Eine kurze Aussage, die ich einmal heute Vormittag unter die Lupen nehmen möchte. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Ich könnte mir es von der Struktur dieses Verses relativ einfach machen. Ich habe mal gelb hinterlegt oder zum Ausdruck gebracht, da sind vier Tätigkeitsworte. Bekennen, glauben, auferwecken, retten. Zwei Teile hätte dieser Text. Der erste Teil, was wir zu tun haben. Der zweite Teil, was Gott tut oder getan hat. So einfach wäre das. Ja? Aber ich will mir es nicht ganz so einfach machen. Punkt 1, 2, 3, 4. Sondern möchte gern mit euch ein bisschen intensiver nachdenken. Erster Gedanke, Gott hat Jesus auferweckt von den Toten. Hat mich ein kleines bisschen überrascht. Es steht ja auch im Neuen Testament, dass Jesus auferstanden ist, aber das war nie eine selbstständige Bewegung in dem Sinne, sondern gepredigt wurde von den Aposteln und Verfassern des Neuen Testaments, dass das eine Tat Gottes ist. Gott hat Jesus auferweckt. Damals hat man Jesus gekreuzigt, in der Meinung, er hatte sich ja als Messias ausgegeben, aber ein gekreuzigter Messias ist unmöglich, der hat keinen Einfluss mehr. Das war das Ziel der Schriftgelehrten und der Pharisäer, ihn vor dem Volk unmöglich zu machen, denn das haben sie sogar biblisch begründet, wer am Fluchholz hängt, der ist einer von Gott verlassen. Und jetzt bekennt sich der lebendige Gott zu dem Gekreuzigten. Und seitdem untrennbar, besonders in der Offenbarung, immer Gott und das Lamm. Das ist wie ein roter Faden, der sich da durchzieht und das begeistert mich. Punkt 2, wir bezeugen die großen Taten Gottes. Wenn nicht wir, wer denn? Ist doch die Frage, gell? Und der dritte Gedanke, die Rettungsaktion Gottes findet mit dem Anbruch seiner Zukunft einen Abschluss. Diese drei Dinge erkenne ich als Hauptverkündigungssäulen der Aposteln. Gottes große Taten, ihr seid meine Zeugen, Die Rettungsaktion ist begrenzt. Mit der Wiederkunft Jesu oder Ankunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Ich habe das Wort Wiederkunft nicht gern, aus dem Grunde, weil es so nicht in der Bibel steht. Ein einziges Mal steht im Johannesevangelium, wenn ich wiederkommen werde. Ansonsten steht immer ein Spezialbegriff, ein öffentlicher Akt, ein Machtakt, wo endlich in der Welt und unter den Völkern von Gott her Ordnung geschaffen wird. Parousia. Parousia, habt ihr sicher alle schon mal gehört, gell? Das ist ein sagenhafter Begriff. So, unser Glaube steht und fällt mit der Wirklichkeit der Auferweckung Jesu von den Toten. Könnt ihr das unterstreichen? Das ist Dreh- und Angelpunkt. Das ist etwas ganz Entscheidendes für mich. Wenn man mehrere Zettel hat, ist das immer so ein Problem. Ne? Es gibt kein Gläubigwerden, ohne dass man dem Lebendigen begegnet ist. Sonst wäre es ein theoretischer Glaube. So ist es. Glaube eine Beziehung, ein Verhältnis zu einer Person. Darauf kommt es im Eigentlichen an. Nun habe ich euch vorhin die Geschichte erzählt, die die Schwester erzählt hat. Was, das glauben Sie noch? 1. Korinther 15, von Vers 12 bis Vers 19, setzt sich Paulus auseinander mit der Tatsache, dass es in der Gemeinde Korinth Leute gegeben hat, die nicht an die Auferweckung Jesu geglaubt haben. Und er bringt eine ganze Reihe von Argumenten. Wenn aber Christus, ich lese mal nach dem Münchner Neuen Testament, verkündigt wird, dass aus Toten er erweckt worden ist, wie sagen bei euch einige, dass es keine Auferstehung Toter gibt? Wenn es aber Auferstehung Toter nicht gibt, ist doch auch Christus nicht erweckt worden. Wenn aber Christus nicht erweckt worden ist, leer ist also auch unsere Verkündigung, leer auch unser Glaube. Erfunden werden wir aber auch als Falschzeugen Gottes, weil wir bezeugten gegen Gott, dass er erweckt den Christus, den er nicht erweckt. Da doch also Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt. Hier wiederholt Paulus. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, nichtig ist euer Glaube und wir sind alle noch in unseren Sünden. Also gingen auch die, die im Glauben entschlafenen, in Christus verloren. Wenn wir in diesem Leben allein auf Christus gehofft haben, bemitleidenswerter als alle Menschen sind wir. Und dann kommt der Hammer. Jetzt aber ist Christus auferweckt worden von den Toten. Und bis Vers 58 kann Paulus wie ein übergefließendes Gefäß sprudeln über diesen Gedanken, wie lebendig Jesus ist und was alles durch diese Auferweckung Jesu an Reichtum in unser Leben hineingeflossen ist. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges und Gewaltiges. Das sind die Argumente, die Paulus vorbringt. Christus nicht auferweckt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Verkündigung vergeblich, ich habe die einfach mal unterstrichen. Glaube inhaltslos, falsche Zeugen. Keine Auferstehung gibt, dann sind wir hoffnungslose Fälle. Keine Vergebung unserer Sünden. Jeder trägt noch seinen Rucksack. Betrogene und Verlorene. Bemitleidenswerteste Menschen. Das sind doch Argumente, ne? Nun aber ist Christus auferstanden. Wenn ich das höre, das ist wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wie ein Donnerschlag ohne Gewitter. Das ist ein Posaunenschall Gottes. Nun aber ist Christus auferweckt worden von den Toten als Erster. Das ist doch ein herrlicher Begriff, als Erster. Das heißt doch, da folgen Leute nach. Und wir sind zu solchen Kandidaten gemacht worden durch den Glauben an Jesus. Todloses Leben ist das Geschenk des lebendigen Gottes an uns durch Jesus Christus. Jesus sprach so selbstverständlich vor seinem Sterben über seine Auferweckung. Hat man diese Bibelstellen dahinter geschrieben? Ohne rot zu werden, erzählt er, ich werde sterben und dann werde ich auferweckt werden von den Toten. Das war so eine neue Nachricht, selbst für die Jünger. So neu, dass sie es nicht behalten haben. Da gehen ein paar dann nach Ostern nach Hause. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Da kriegt man ja das Heulen, wenn man die so hört. Und da, wie Jesus sich dann, hätte beinahe gesagt, heranpirscht und diese Dinge dann neu wird. Aber noch etwas Verwunderliches ist am dritten Punkt hier in Lukas 23, 42. Da unterhalten sich zwei Sterbende über das Leben der Zukunft. Ist das schon mal so richtig auf der Zunge zergangen? Wenn du in dein Reich kommst und Jesus nicht wie ein erbärmlich sterbender, hilfloser am Kreuz, sondern wie ein König, der sagt, du hast erfasst, dir schenke ich ewiges Leben. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Spötter da verstummt sind um das Kreuz? Was erzählen die? Und der andere, der hatte nichts weiter als Spott übrig. Und seit der Kreuzigung und Auferweckung Jesus, seit Karfreitag und Ostern, geht dieser Riss durch die Menschheit. Die einen, die annehmen im Vertrauen und Glauben, und die anderen, die nur Spott übrig haben. Und leider sind diejenigen auf der Seite der Spötter in der Mehrzahl. Dabei hat Gott mit Jesus alles getan, dass so eine gewaltige Wende in unserem Leben stattfinden kann. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Mein Herz ist so voll, gell? Und wo das Herz voll ist, dann geht immer der Mund über. Da muss man aufpassen. Aber ich war jetzt gerade bei den Emmaus-Jüngern, gell? Wie Jesus ihnen nachgegangen ist und sie dann zum lebendigen Glauben geführt hat. Durch Gesten, er nahm das Brot. Und da ging ihnen die Augen auf, da ging ihnen das Herz auf. Und dann war die Nacht gelaufen, weil sie nach Jerusalem gelaufen sind und wollten das den anderen mitteilen und kamen da schon zu spät. Der Herr, der in Emmaus war, war gleichzeitig in Jerusalem. Können wir gar nicht mehr fassen, gell? Zeit ist für uns chronologisch ein Ablauf und Physik sagt, du kannst nur an einem Ort sein. Bei Gott ist Zeit Gleichzeitigkeit. Das ist was höchst anderes. Ihm ist es möglich, heute hier zu sein und im gleichen Gottesdienst nebenan genauso. Und wenn wir beten, dann haben wir doch alle dieses Bewusstsein, Gott hört uns. Und Tausende und Abertausende Menschen beten zur gleichen Zeit. Und keiner hat einen Zweifel daran, dass Gott nicht hören würde. Das ist die Größe Gottes, die da ein ganzes Stück auf uns zukommt. Ich habe mich mit Theologen auseinandergesetzt und sagen, die Osterberichte, das ist ja unmöglich, da stimmt doch etwas nicht. Der kann doch nicht da sein und gleichzeitig da sein und da sein. Das ist unsere menschliche Beschränktheit. Gott ist größer als unser Denkvermögen. Das muss uns immer wieder klar sein. Gut, das war nur ein Seitenthema jetzt für mich. Ich leide unter der Zerrissenheit. Ich leide unter dem Spott bis in unsere Tage hinein. Ich leide darunter, dass die Menschheit Menschen nachfolgt, die Äußerungen gemacht haben über den Tod Gottes. Ich denke an solche Größen wie Hegel, Nietzsche, beide formuliert, Gott ist tot. Da sage ich immer, die müssen es ja wissen. Ne? Aber woher denn? Ist doch nichts weiter als eine intellektuelle Einbildung. Und Einbildung rechne ich nicht zur Bildung. Ich weiß, jetzt könnte es Protest geben von diesen Leuten, wenn sie hier wären. Jean-Paul, der frühromantische Dichter, schildert in seiner Schreckensvision, dass Jesus eines Tages auf dem Weltgebäude stehen wird und heruntertönen wird, es gibt keinen Gott. Schizophrener kann eine Aussage nicht sein. Entweder ist Gott und Jesus tot, sind tot, dann steht Jesus auch nicht auf dem Weltgebäude und ruft herunter, Gott ist tot. Aber noch weiter. Friedrich Schlegel hat ein Buch geschrieben, Die Diktatur des Nichts, und befasst sich damit. Dostojewski, die Dämonen, Heinrich Heine, Mönche des Atheismus. In all diesen Büchern merkt man, wie Menschen verzweifelt daran festhalten, dass es kein Leben nach dem Tode geben kann. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Atheistischer Grundsatz. Hegel hat sich ausgelassen über Gottes Tod und wollte nachweisen, dass der historische Karfreitag nichts weiter ist als die Gottverlassenheit aller Menschen. Feuerbach, der Philosoph, ähnlich. Und auf die Spitze getrieben hat Friedrich Nietzsche. Also den zitiere ich mal. Wenn wir jetzt im Flugzeug wären, würde ich als Pilot sagen, bitte alle anschnallen. Er hat, und das ist schon was Kurioses, geschrieben, die fröhliche Wissenschaft. Sicher alles schon mal gehört? Darin schreibt er, und haltet euch fest, Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um ihrer würdig zu erscheinen? Es gibt nie eine größere Tat und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Das muss man sich mal überlegen. Gott ist tot, ist die Grundlage, dass der Mensch über sich hinauswächst und sich selbst zu Gott macht. Die Geschichte, die der Mensch selbst in seine Hände nimmt, erhebt sich auf dem Leichnam Jesu. Das ist ein Frevel. Das Kreuz wird zum Symbol des Menschen, dass er über Gott gesiegt hat. Vers 20, 1. Korinther 15. Nun aber hat Gott Jesus auferweckt von den Toten. Das ist für mich so was Gewaltiges. So was Großartiges. Gott hat einfach gesagt, mein Sohn, steh auf. Und er stand auf. So beginnt ja die Bibel, gell? Gott sprach und es geschah. Gott rief. Und Jesus lebt. Hat Jesus selber vorgemacht bei Lazarus. Er rief hinein in das Grab. Und wer kam raus? Einer, der schon nach Verwesung gerochen hatte. Unmöglich. Merkt ihr, wie eng unser Denken ist im Vergleich zu den großen Taten Gottes? Das ist für mich faszinierend. Ich kann mich vor den Spiegel hinstellen und kann sagen, Hampel, ich gratuliere dir, dass dir Gott begegnet ist, dass dir Jesus begegnet ist. Das ist doch was Gewaltiges. Entschuldigt, dass ich manchmal so spinne, aber Es ist mir ein Bedürfnis, das einfach Gott lobend zum Ausdruck zu bringen. Ach ja, Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Als es noch tiefe DDR war, gab es einmal eine Mundpropaganda, dass in Moskau sich etwas abgespielt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt oder ob ihr euch noch erinnern könnt. Da hatte die Regierung in einem der größten Säle in Moskau Leute zusammengetrieben, und das war ja im Kommunismus und Sozialismus so, dass Begeisterung befohlen worden ist. Und vor allen Dingen Christen, Orthodoxe und aus allen Schichten wurden da Leute hineingetrieben in diesen Saal, jetzt darf ich es mal so formulieren. Und dann hat ein Atheist einen Vortrag gehalten darüber, dass es keinen Gott geben kann. Der hat so überzeugt, oder sagen wir mal anders, der Überzeugteste war er selber. Und dann sieht er, am Schluss seiner Rede, wollte schon weggehen, dreht sich nochmal um und sieht dort einen orthodoxen Priester sitzen und sagt dann zu ihm, na, wenn Sie was zu erwidern haben, dann kommen Sie doch nach vorn. Der Mann steht auf, geht nach vorn, unverlegen und sagt nur einen ganz kurzen Satz. Gospod voskres. Und auf einmal stehen sie alle auf, legen ihre Hand an das Herz und sagen, Gospod istini voskres. Der Herr ist auferstanden und alles brüllt, er ist wahrhaftig auferstanden. Könnt ihr euch vorstellen, der Mann, der Atheist, der ging wie ein geprügelter Hund von der Bühne. Andere Dinge sind passiert. Es sollte lästerlich die Bergpredigt gelesen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Und dann ein ganz berühmter Schauspieler fängt an zu lesen. Und er hat die Vorschrift war, er sollte 3-4 Sätze sagen und dann das alles lächerlich machen. Und plötzlich passiert Folgendes, dass dieser Mann diese Sätze aus der Bibel, aus der Bergpredigt liest und liest und liest. Und liest die Bergpredigt durch, überall verlegenes Schweigen. Dann schlägt er die Bibel zu und unter Tränen bekennt er, bis jetzt war ich Atheist und jetzt glaube ich Jesus Christus. Ich wünsche mir solche himmlische Energie wieder in unseren Gemeinden und in unserem Zeugnis im Alltag, dass das geschieht. Gott hat Jesus auferweckt von den Toten. Das ist ein Familienvater, der erklärt nun seinem kleinen Sohn, wie Gott Jesus auferweckt hat und was da alles geschehen ist, sind Gräber aufgebrochen. Und dann ist der Vorhang von oben nach unten im Allerheiligsten zerrissen worden. Und da zupft der kleine Junge seinen Vater und schaut ihn beglückt an und sagt, Vati, jetzt kann ja jeder reinlaufen. Manchmal erfassen es die Kinder viel besser als wir Erwachsenen. Das ist Einladung Gottes. Wir können hineinlaufen in die Arme Gottes und laufen hinein in das Leben und nicht in den Tod. Das ist so was Schönes, so was Wunderbares, da kann ich immer nur staunen. Da fehlte einer im Gottesdienst. Und dann suchen sie ihn und treffen ihn auf der Straße und sagen, Thomas, Jesus lebt. Der arme Kerl holt sein Taschentuch und sagt, kann ich nicht glauben. Na komm doch mal mit. Komm doch mal mit. Und er kam, 8 Tage später war er da. Dann sehe ich, wie Onkel Petrus auf ihn zugeht, ihn bei der Schulter packt und sagt, Thomas, weißt du, so wie du haben wir auch mal geglaubt, dass mit dem Tod alles aus ist. Aber uns ist Jesus begegnet, er lebt, Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Thomas, du bist überholt. Merk das doch endlich mal. Hast du nicht mitgekriegt, diesen Fortschritt? Und er sagt, wenn ich nicht meine Finger in seine Nägel male und Seite stecken kann, dann nicht. Dann ist Jesus da. Weißt du, dem begegnest du nicht irgendwo. Dazu ist Gemeinde Jesu da, dass Menschen diesem lebendigen Christus begegnen. Wir bezeugen es, aber er bezeugt sich selbst. Und das ist das Schöne, das ist das Großartige. Er ist der lebendige Gott. Da freue ich mich darüber. Zweiter Gedanke. Ach ja, das sind die Bibelstellen, die ich mal rausgesucht habe, dass Gott Jesus auferweckt hat. Gell? Aber überspringen wir jetzt einfach mal. Im Zweiten ist es genauso, wir bezeugen die Auferweckung. Ich spare mir jetzt einfach mal, diese Bibelstellen zu lesen. Aber ich wollte nur nachweisen, dass ich das nicht irgendwo aus der Luft greife, sondern dass ich mich darauf beziehe im Neuen Testament. Immer wieder dieses Bezeugen dieser Tatsache, das ist etwas ganz Großartiges. Gott und Jesus sind nicht auseinanderzureißen. Das ist etwas Großartiges. Als die Türen verschlossen waren, war Jesus da. Er ist nicht mehr Zeit und Raum unterworfen. Können wir uns auch schwer vorstellen. Gell? Wir sind Materie, Zeit, Raum unterworfen, aber er ist freigesetzt von all diesen Dingen. Er ist wieder zu Hause, woher er eigentlich gekommen ist. Er ist es, authentische Zeugen. Und wir könnten das ganze Neue Testament durchblättern. Auch 1. Korinther 15, dann dieser Jubelruf. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, da wird wieder die Großtat Gottes in einer wunderbaren Art und Weise geschildert. Darum, meine lieben Brüder, war für mich heute belustigend, als der Bruder hier vorn stand und das gelesen hat und dann die Bemerkung machte und die Schwestern auch. Darf ich mal eine kleine Seitenbemerkung machen? Damals gab es im Griechischen in der Alltagssprache das Wort Geschwister nicht. Und dafür gab es das Wort Adelphoi und wörtlich übersetzt heißt das Plural Brüder. Und alle haben sich an diese wörtliche Übersetzung gehalten, ohne dass man gemerkt hat, Adelphos und Adelphoi kommt von Delphys. Und Delphys heißt, das Wort gibt es nicht im Neuen Testament, Mutterschoß. Adelphoi sind diejenigen, die aus dem gleichen Mutterschoß gekommen sind. Und das sind Schwestern und Brüder oder Brüder und Schwestern. Deshalb lese ich gerne im Neuen Testament Geschwister, weil es alle angeht. Nebenbemerkung zu Ende, ne? Aber das sind so kleine Entdeckungen, die mich immer wieder froh machen. Paulus also hier im Korintherbrief. Ja, Auferweckung, Jesus ist der Lebensnerv. Und dann ist das was Wunderbares. Gott ist der, der eine Rettungsaktion gestartet hat, eine Glaubensaktion gestartet hat, die durch die Welt läuft. Und ich bin so dankbar, dass das immer noch nicht zu Ende ist. Das Ende wird Jesus in seinem Kommen setzen und nicht wir. Ich weiß nicht, ob euch auch schon Geschwister begegnet sind, die gesagt haben, also die Zeit der Evangelisation und Mission ist jetzt vorbei, nur noch Zubereitung. Das klingt wunderbar, aber stimmt mit dem Neuen Testament nicht überein. Es gilt bis zu unserem letzten Atemzug und bis zum letzten Atemzug unserer Zeit, seine Zeugen zu sein und zu bekennen, das weiterzusagen. In der Jugendzeit war ich manchmal ziemlich frech, weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, aber es macht nichts, zweimal ist ja etwas, was festigt. Stehe am Straßenrand und winke und dann hält ein PKW an. Die Frau als Beifahrerin, und dann fragt sie, was wünschen Sie, wollen Sie mitfahren? Ich sage, nein. Na, was wünschen Sie denn? Ich sage, ich habe eine Frage. Na, dann fragen Sie doch, was halten Sie von Jesus Christus? Das war eine Schockwirkung, kann ich euch sagen. Da sagt sie, na ja, wer an ihn glaubt, da sagt man ja, es stirbt sich leichter. Und der Mann dreht sich dann hin und sagt, ach, in Wirklichkeit war der nur groß, mit Hut so groß. Ich habe noch einige andere befragt und dann kommt eine ältere Frau mit so einer Kippe aus dem Wald, hatte Holz gesammelt und ich frage, was halten Sie von Jesus Christus? Da sagt sie, ach, ich freue mich, wenn er kommt und wenn er mich heimholt und dann darf ich bei ihm sein. Ich glaube und vertraue ihm und hat mein ganzes Leben in seine Hände gegeben. Gott sei Dank, sowas gibt's auch. Aber das sollte man nicht den alten Leuten nur überlassen. Gell? Auch die Jugend ist genauso gefragt, sein Zeuge zu sein. Gott hat begonnen, und das ist dann der letzte Gedanke von diesem Vers aus Römer 10, gell? Und so werden wir gerettet werden. Es begann am Kreuz. Jesus durfte am Kreuz im Sterben erleben, dass sich einer bekehrt. Und als er sein Leben in Gottes Hände befohlen hat, dann ist es ein römischer Offizier, der seinen Helm nimmt. Und als dann die Zeugen auftreten in Jerusalem, da muss ich immer wieder schmunzeln, 3000 bekehren sich. Also so viele Polizisten waren nicht in Jerusalem, um die einzufangen. Und so viel Kapazität im Gefängnis hatten die nicht gehabt. Gott hat sie einfach überrollt. Und so ist es durch die Geschichte hindurchgegangen. Gott hat immer wieder die Weichen gestellt und hat nicht aufgehört und benutzt so viele Menschen und Mittel bis in unsere heutige Zeit hinein. Das ist was Großartiges. Medien, Radio, TV, Internet, alles. Trotz mancher Dinge, die sich die Christenheit geleistet hat. Das sind Schandflecken in der Geschichte. Kreuzritterzüge, Zwangschristianisierung, die Templersekten, die Religionen, die Zersplitterung des Corpus Christi. Immer wieder. Und Gott setzt sich durch mit seinem Evangelium. Gott ist nicht zu bremsen. Und wenn sich die ganze Welt und Hölle ihm in den Weg stellt, für Gott kein Problem. Er ist und bleibt der Unangefochtene. Das ist so was Großartiges. Das ist wirklich eine erstaunliche Geschichte. Aber als Jesus geboren worden ist, hier, fiel schon der Schatten des Kreuzes auf ihn. Erretten von den Sünden. Es gab keinen anderen Weg. Isenheimer Altar ist jedem ein Begriff, nehme ich an. Aber dort hat er, Jesus Christus, sein Leben zum Lösegeld gegeben. Und Abschluss dieser Rettungsaktion wird sein, wenn Jesus kommen wird, in Macht und Herrlichkeit. Offenbarung 1, 7, ein jedes Auge wird ihn sehen. Wird kein heimliches Geschehen sein. Das müsste man mal aufarbeiten, deute ich nur an. Herausgerissen, das Wort, was wir mit Entrücken übersetzen, ist ein Gewaltakt. Niemand wird uns aus seiner Hand herausreißen. Dort haben wir es richtig übersetzt. Dasselbe Wort steht, wenn Jesus wiederkommt, in 1. Thessalonicher 4. Dann wird ein jedes Auge sehen. Aber dann stellt euch mal vor, diejenigen, die zurückbleiben, das muss ein Schock sein. Brüder und Schwestern, ich komme zum Schluss. Wem glauben wir? Denen, die den Tod vor sich haben, oder dem, der den Tod hinter sich hat? Was ist logischer? Kann der, und wenn es die berühmtesten Philosophen sind, kann der mit Sicherheit sagen, mit dem Tod ist alles aus? Das ist ein Wunschtraum, der spätestens dann platzt, wenn Gott Jesus sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt zeigt sich der Welt. Wir werden beschimpft als die ewig Gestrigen. Nein, umgekehrt ist es. Die ewig Gestrigen sind die, die nicht wahrhaben wollen, dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten. Stimmt's? Und deshalb, Brüder und Schwestern, Kopf hoch. Wir brauchen unseren Kopf nicht als Rucksack tragen oder unter den Arm nehmen. Nase hoch. Für unseren Gott laufe ich gern Reklame. Mit ihm kann ich angeben, mit mir nicht. Versteht ihr das? Ich bin erlösungsbedürftig. Aber solch einen Gott zu haben, erfüllt mich mit Freude. Und so komme ich zum Schluss. Ist Ostern zwar ein Datum, Auferweckung Jesu ist aber Evangelium, das zu aller Zeit verkündigt werden muss. Ostern ist nicht Erinnerung an die Vergangenheit, sondern ist Erinnerung an die Zukunft, weil seitdem ein Weg in Gottes Zukunft führt. Ich beglückwünsche euch alle ganz herzlich, die ihr diesem Jesus glaubt und diesem Jesus folgt. Ich mach mit. Amen.